gute Gott, gell? Ein guter Gott, der alles in der Hand hat und der um alles weiß und der die Zukunft so kennt, wo wir sie nicht kennen. Ich bin gestern Abend, da hatte Benny Völl uns ein bisschen von seiner Weltreise berichtet. Das war das, was der Willi gerade vorhin gebetet hat. Da haben wir gespürt und nachgefühlt, wie das war für ihn, als er zum Beispiel in New York war und ihm sein Handy gestohlen wurde. Sein eigentlich Navigationsgerät, Flugticket, Buchgerät und glaube noch fünf andere Sachen, Kommunikationsgerät. Und dann hat er einfach nichts mehr gehabt und hat gesagt, jetzt ist die Reise zu Ende. Und hat gemerkt, nee, Gott arbeitet auch genau dadurch. Und es ist so faszinierend, mit so einem Gott unterwegs zu sein für uns, oder? Also ich finde, das ist so faszinierend, mit so einem Gott in Beziehung zu sein. Ich finde, letzte Woche, mich hat das total ermutigt, Benny, was du gestern Abend erzählt hast. Ich bin heimgekommen, habe erst mal der Marit gesagt, das war so cool, was der Benny erzählt hat. Das hat mich richtig fasziniert, hat mich erfreut. Und letzte Woche haben wir uns als kleine Gruppe getroffen, wo wir Werte der Gemeinde nachgedacht haben. Und dann haben wir gemerkt, wie, also ein Wert war noch so ein bisschen offen, wo man gesagt hat, da fehlt noch einer. Und dann sind auf einmal alle gleichzeitig gekommen und haben gesagt, für mich ist das klar, welcher Wert das ist. Und der nächste auch, für mich ist das auch klar, der nächste auch. Und dann haben wir gemerkt, wie auf einmal, das, für alle war es unabhängig klar, was es da wirklich dran ist, was es, welcher Wert da kommt. Und dann nehmen wir euch mit rein, ich erzähle jetzt nicht zu viel, das ist nur ein kleiner Appetizer. Aber auch in dem Punkt merke ich mir, Gott wirkt eigentlich, wo mir denke, wie soll das werden, was ist es da die richtige und gute Entscheidung, da war für mich voll die Bestätigung und sage, ja, Gott ist hier am Wirken, Gott geht hier mit, er spricht unabhängig zu mehreren Menschen. Und gleichzeitig, wie ich das glaube, ist da das, wir haben vor kurzem ja hier vorne vorgestellt, dass wir jemanden gern anstellen wollten, einen Pastor. Und bisher hat sich niemand beworben, wo man sagt, ja genau, den stellen wir ein. Und irgendwie, wir waren schon ein bisschen unterwegs und haben hier so nachgefragt und da so nachgefragt. Und irgendwie haben wir bisher noch niemanden gefunden. Und Leute demotivieren uns und sagen, es gibt so wenig Abgänger und es gibt so wenig Pastoren. Wie wollen ihr das hinkriegen, da jemanden zu finden? Und dann denke ich, nee, ich will glauben. Wir als Gemeinde wollen glauben, dass das jemand gibt, der schon vorbereitet ist für uns, wobei hier reinpasst. Oder? Und ich wünsche mir, dass ich den Glaube habe. Manchmal zweifle ich dran, denke, oh, wer soll das sein? Aber ich will auch da glauben, dass Gott es schon vorbereitet hat, dass Gott es schon Schritte vor uns vorausgegangen ist. Und das finde ich mega gut. Fasziniert mich total, wenn man das erlebt. Und ich wünsche mir, ich freue mich eigentlich drauf, wenn ich das aussprechen darf, wer da kommt und wen Gott schon vorbereitet hat, welche Person. Heute, ich meine, die lebt ja schon, die ist ja schon irgendwo, die gibt es ja schon, bis man die begegnet oder wenn man merkt, das ist genau die. Gut, viel Vorgeplänkel, irgendwie war mir das jetzt noch präsent, aber wir haben das schon gebetet und wir haben auch, ich glaube Sabine, du hast es gebetet, über die Sache, die man, wenn man in der Zeitung lese, wenn man in der Krise, Michael, du auch, wir haben gemerkt, um uns herum, da passiert was. Um uns herum, da ist irgendwie immer Dauerkrise. Wenn man so ein bisschen zurückguckt, letzte Jahre, zumindest in meiner Zeit, wo ich so ein bisschen dran denke und denken kann, da hat so angefangen mit Bankenkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Klimakrise, Chip-Krise, Ukraine-Krise, Energiekrise, Inflationskrise, Wirtschaftskrise, AdBlue-Krise, Kohlensäure-Krise. Wir können alles Krise, wir steuern zusehend in Auges, es ist eine Pflegekrise und wahrscheinlich haben wir als Personen Sinnkrise, als Gesellschaft manchmal auch nicht Identitätskrise, wissen wir, wenn wir sind. Also um uns herum kriselt es, oder? Ich weiß nicht, ob du das so wahrnimmst, ob das dir Angst macht oder ob das was ist, wo du sagst, ja, meine kleine beschauliche Welt, da habe ich das nicht arg gemerkt, aber um uns herum, da ist Krise. Um uns herum, da toben Stürme. Und ich habe von deiner persönlichen Krise und Kämpfe, von deinen persönlichen Troubles noch gar nicht gesprochen. Wir stehen mitten in der Krise. Und manche von uns Christen, die behaupten jetzt, die Krise, die Vielzahl der Krise und das, was wir jetzt gerade erleben, das ist Endzeit. Das kann nur das Ende der Zeit sein. Und ich kann das so gut verstehen, den Wunsch dahinter, dass man sage, Jesus, komm bald wieder. Guck dir das mal an, was das für Chaos hier auf der Welt ist. Es kann nur sein, dass Jesus bald wiederkommt, dass es kurz bevorsteht. Und damit wir nicht in den ganzen Troubles und in der ganzen Krise um uns herum in so eine Art Endzeitkrise kommen, und in so eine Endzeitpassivität hineinrutschen. Ich glaube, gut, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und gucken, was steht denn da eigentlich über die Krise um uns herum, dass die Endzeitpassivität uns nicht lähmt. Weil letztlich können wir ja sagen, ja, was soll's, also es wird eh alles untergehen, man wird eh irgendwann sterben, kann ich mich auch meine Zeit totschlagen, für Netflixen, keine Ahnung, irgendwas halt machen, was mir Spaß macht. Einfach nur ein bisschen in den Tag hineinleben. Aber ich finde, also Martin Luther wird ja so ein Zitat zugeschrieben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da sagt er, wenn ich weiß, dass morgen die Welt untergehen würde, ich würde heute noch einen Baum pflanzen. Irgendwie gibt es Weide, gell? Weil er pflanzt den Baum und er weiß, er wird nicht morgen die Früchte tragen. Und es dauert ein paar Jahre, bis der Baum Früchte hat. Und dann trotzdem wird er den Baum pflanzen. Und das finde ich ermutigend, es gibt Weide. Und das war für mich dann die Frage, für uns die Eingangsfrage, was für ein Christ wollen wir sein? Was für ein Mensch wollen wir sein? Ein Mensch, der endzeitpassiv ist? Ein Mensch, der sagt, ja, macht eh alles keinen Sinn? Oder wollen wir ein Christ sein, der lebendig und hoffnungsvoll und freudig in die Zukunft guckt und sagt, ja, auch die Zukunft bringt Gutes. Ja, auch die Zukunft ist nicht nur schlecht. Und ja, auch nicht früher war immer alles besser. Ich glaube, damit wir nicht deprimiert und ängstlich in die Zukunft schauen, ist besser, wir schauen, ich habe es gerade schon gesagt, in die Bibel. Und ich erwarte echt, und wir erwarten, dass wir durch die Bibel Inspiration und Denkanstöße bekomme. Und wir glauben, dass die Bibel kraftvoll ist und Gott durch persönlich zu uns spricht heute Morgen, oder? So, welches Buch der Bibel, jetzt an die Bibelkenner von euch, welches Buch der Bibel würdet ihr aufschlagen, wenn man sagt, okay, es geht um Endzeit? Offenbarung ist schon mal, wäre so der Klassiker, gell? Habe ich auch gedacht, habe ich auch mal gemacht. Finde ich richtig ermutigend, Offenbarung zu lesen. Und ich habe einfach die Predigt so aufgebaut, und ich habe gedacht, es gibt immer, man hat so eine Frage im Kopf, gell, in Bezug auf die Endzeit. Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht. Und anhand von der Frage wollen wir es einfach durchgehen. Ich sage, wie sollen wir die Botschaft der Offenbarung verstehen, wenn wir in der Offenbarung starten dazu? Wisst ihr eigentlich, wenn ihr die Offenbarung aufschlagt, Anfang der Offenbarung, die Offenbarung ist das einzigste Buch in der Bibel, das startet mit einer Verheißung, mit einem Segenswort. Offenbarung 1, Vers 3, glücklich ist, wer aus diesem Buch vorliest, glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Glücklich ist. Ich meine, wisst ihr, geht, wenn du Offenbarung hörst, also manchmal geht es mir dann so, wenn man dann reinkommt, oder ich habe es geteilt mit der Miri, ich habe gesagt, das ist ungefähr mein Thema, du hast nichts gesagt, aber der Achim hat heute Morgen zu mir gesagt, da hast du aber was vorgenommen. Da, okay? Offenbarung, Endzeit, da wird man kriegen, was schwitzige Finger, so ein bisschen. Aber glücklich ist, wer dieses Buch liest. Glücklich ist, wer das hört und wer sich danach richtet. Das ist ein Segenszuspruch. Es ist keine, und du hast Panikattacke, nachdem du die Offenbarung liest. Und du hast Zweifel und du hast null Verständnis, wenn die Offenbarung liest, sondern du hast Freude. Freudeschreier soll das hervorrufen. Keine Panikattacke. Das ganze Buch von der Offenbarung ist durchzogen und ich gebe zu, vieles, das verstehen wir vielleicht nicht auf Anhieb, vieles verstehen wir wahrscheinlich gar nicht oder können wir es schwer deuten, aber das ganze Buch ist durchzogen von dem, dass Jesus der ist, der es am Ende gut macht. Er, das Lamm, er kommt und er wird siegen. Das ist unsere Hoffnung. Zum Beispiel in einer Stelle, da heißt es ja, dass die sieben Gemeinden, die Johannes da anschreibt, die sieben Gemeinden sind wie Leuchter und die sind angeordnet und innerhalb der sieben Gemeinde, da steht Jesus und er spricht zu dieser Gemeinde. Und Jesus erleuchtet und er ist lebendig. Und wenn man sich das vorstellt, wieder so ein leuchtender, ein lebendiger, kein toter Jesus, sondern ein lebendiger Jesus, spricht zu seiner Gemeinde. Er ist Mitte in dieser Gemeinde, Mitte aller Gemeinde, sieben aller Gemeinde, Mitte unserer Gemeinde. Das ist doch was Hoffnungsvolles, oder? Sich das vorstellt. Hat man dann überlegt, gell, manchmal kommen wir ja so aus Gewohnheit hier in Gottesdienst. Wenn Jesus hier sitzen würde und sagt, ah, cool, dass du auch da bist. Ich bin eh schon wieder hier. Es ist meine Kirche hier. Ist gut, oder? Ich glaube, er will dir begegnen. Offenbarung ist ein Buch, das Freude hervorbringt und Zuversicht hervorbringt. Und egal in welcher Krise, egal in welchen Umständen, egal ob in welchem Alter wir sind, ob du jetzt sagst, ich bin in der Schule und da gibt es Klassenarbeit und das ist für mich Vollkrise, oder ob du im Alter bist und sagst, ich kann nicht mehr arg und ich merke gesundheitlich, für mich ist auch das Krise, egal welches. Ich glaube, am Schluss, auch was die Offenbarung sagt, ist, dass Jesus Sieger ist. Jesus gibt uns Hoffnung. In allem steht Jesus. Die zweite Frage, was ist der Schlüssel, um die Offenbarung zu verstehen? Grundsätzlich, ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einen Bibeltext angucken, grundsätzlich ist es gut, wenn wir in die Bibel reingucken, wenn wir mal gucken, wer hat es geschrieben, was ist das für ein Text, wo kommt es her, an wen geht es eigentlich, wer war der Empfänger, wer war der Sender, in welcher Zeit wurde es geschrieben, in welchem Umfeld hat er gelebt, und umso mehr wir Informationen sammeln, was mit dem Text drumherum ist, umso mehr verstehen wir eigentlich, was wollte die Person jetzt eigentlich sagen. Also Kontext. Gestern Abend hat mir der Dennis dann gesagt, hey, er war da wieder im Studium und er war total begeistert und total, ich weiß nicht, ist er überhaupt hier? Sehe ich ihn? Nee, kann ich es raus? Ah ja, winke, winke. Und er war total begeistert und dann hat er mir auch gesagt, ja, und wenn du dann den Kontext verstehst, dann ist das so ein, das eröffnet nochmal alle Welten. So, es ist total nochmal, es ist so, es ist einfach gut, wenn wir uns den Kontext angucken. Kontext, Kontext, Kontext. Und hier in der Offenbarung ist es so, dass Johannes, also ein Johannes, kann der Johannes der Jünger sein, kann da jemand anders sein, weiß man nicht genau, hat ungefähr zwischen 1900 Jahre, nachdem Jesus geboren wurde, hat er die Offenbarung aufgeschrieben. Und zwar adressiert an christliche Gemeinden, christliche Nachfolger von Jesus. Und diese Nachfolger, die waren mitten in Verfolgung. Das waren jetzt nicht so die Verfolgung, die wir kennen, sozusagen, die lachen mal jemand über uns oder wir diskutieren freudig im Internet über Bibelstelle und schmeißen uns die an den Kopf, so verfolgungsmäßig, sondern das war so, also richtig Verfolgung. Kaiser Nero und sein Nachfolger Kaiser Domitian, die gingen so weit, dass sie Menschen eingetaucht haben in siedendes Öl oder in Wasser, das kocht hat. Also die Menschen bei lebendigem Leib gekocht, Christen, nur weil sie an Jesus geglaubt haben. Und das ist was, wo da schaudert es uns, das ist grässlich. Und in diese Situation hinein schreibt Johannes diese Offenbarung. Als Ermutigung, als Jesus ist am Ende der Sieger hinein. Und es wird berichtet, wie er diese Offenbarung, wie er diese Nachricht von Jesus empfängt. Und da heißt es, Offenbarung 1, Vers 10, hier auf Patmos, also eine Insel, wurde ich, Johannes, an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Die Stimme, das ist Jesus. Und dann sagt er, also die gewaltige Stimme, die durchdringend hinter ihm spricht, die will ihm die Offenbarung sagen. Und ein Schlüssel für das Verständnis der Offenbarung ist die, dass er dann nicht sagt, wenn hinter mir jetzt Jesus spricht, ja Jesus, schieß los, ich schreibe. Und was macht er? Er dreht sich um. Er will sehen, wer hat da zu mir gesprochen. Er dreht sich um zu Jesus. Er muss sich wegdrehen von dem Bild, was er hat, von der Krise, von der Verfolgung, die er sieht. Er dreht sich weg von seinem Leid, das, was er sieht, und dreht sich hin zu Jesus, der leuchtet und der lebendig ist und der ihm diese Worte zuspricht. Ich weiß nicht, oder mein Vorschlag ist eigentlich der, dass wir sagen, der Schlüssel, um die Offenbarung zu verstehen, ist wahrscheinlich genau der. Schlüssel, um die Zeichen der Zeit zu verstehen, ist genau der, dass wir sagen, wir drehen uns weg von unserer Krise, wir drehen uns weg von unserem, da wo wir drinstecken. Und dieser Jesus durchdringend von hinten spricht zu uns und wir drehen uns ihm zu. Wir drehen uns weg von unserer Krise, von unserem, was uns schwächt und was uns ablenkt und unsere Umstände, von Kriege und Probleme, und refokussieren auf Jesus. Das ist der Schlüssel. Und ich habe gerade schon gesagt, viele Christen, manche Christen, einige Christen, wahrscheinlich wir, die sagen, ja, jetzt wird Endzeit sein, wenn es Krise ist, dann ist jetzt auch Endzeit. Und dass Jesus bald das zweite Mal kommen wird. Das erste Mal, wo Jesus gekommen ist, das war da als Baby. Das war immer wieder an Weihnachten. Ist auf die Erde gekommen, ist aufgewachsen bei seiner, als Zimmermann, hat angefangen gewirkt, ist gestorben, ist auferstanden und in den Himmel gefahren. Und als die Männer, die dabei gestanden sind, die Engel, zu den Jüngern dann gesagt haben, habt ihr gesehen, wie er aufgefahren ist, ähnlich wird er wiederkommen. Genauso wird er wiederkommen. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Ja, er wird wiederkommen. Und Jesus hat einige Sachen darüber auch erzählt, wie das sein wird, wenn ich wiederkomme. Wir verlassen jetzt ein bisschen die Offenbarung, sondern gehen jetzt nochmal zu Jesus und sagen, was hat er eigentlich erzählt über Endzeit, über die Zeit, wo er wiederkommt. Im Internet gibt es immer wieder Leute, die sagen, jetzt ist Endzeit. Ich habe gesagt, wir von uns, manche so, und sagen, ja, jetzt wird Endzeit sein. Und dass Endzeit irgendwann sein wird, da ist die Bibel eindeutig. Dass Endzeit, dass das zweite Kommen von Jesus, wie es manchmal genannt wird, kein Gedankenkonstrukt ist und auch kein so Hirngespinst oder nur so Hoffnung, sondern was Reales, damit können wir rechnen. In viele Generationen vor uns, ich würde sagen wahrscheinlich in jeder Generation vor uns, gab es Menschen, die behauptet haben, jetzt ist Endzeit. Wenn wir nicht hier aufwachsen werden, wir als überwiegend Deutsche, die hier im Hohenlohe oder in Deutschland aufgewachsen sind, sondern vielleicht in anderen Teilen der Erde, dann hätte ich mir schon viel früher gesagt, jetzt ist Endzeit. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in Manila auf einem Müllberg aufwachse, und dann von der Hoffnung höre, dann würde ich sagen, alles, was ich hier sehe, ist nur Tod, Trauer und Leid. Jetzt muss Endzeit sein. Wenn ich im Dritten Reich geboren worden wäre, wo Juden strukturiert komplett versucht wurde zu vernichten, dann hätte ich da auch gesagt, es muss jetzt Endzeit sein. Und so sage ich mir heute auch, jetzt wird Endzeit sein. Und alle vor uns sind Falschkläger und ich weiß nicht, ob wir heute richtig liegen. Vielleicht gibt es nochmal eine Zukunft nach uns. Die Jünger, die zu der Zeit von Jesus gelebt haben, die Augenzeuge, die haben auch gemeint, okay, jetzt ist Endzeit. Wenn wir von Kaiser Nero und seine Leute als brennende Fackeln durch die Stadt gejagt werden, dann muss es Endzeit sein, dann muss es bald sein. Und kein Augenzeuge lebt heute noch. Die Jünger sind alle gestorben und wir warten immer noch auf Jesus. Es ist ein bisschen die Frage, was machen wir damit oder wie gehen wir damit um, dass Jesus noch nicht da ist? Oder auch die andere Frage, haben wir vielleicht, stelle sich manchmal auch als Christ, ich weiß nicht, ob du dir stellst, haben wir vielleicht das verpasst, dass Jesus da ist? Ist er schon lange wieder gekommen? Und dann gucken wir mal rein, das ist meine dritte Frage, können wir verpassen, wenn Jesus wiederkommt? Können wir es verpassen, wenn Jesus wiederkommt? Und er selber sagt, Matthäus 24, Vers 27, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Und Paulus schreibt, 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, und danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir für alle, für immer bei ihm sein. Ich glaube, wir haben es nicht verpasst. Ich glaube, es wird eindeutig sein. Ich glaube, es wird laut sein, es wird hell sein. Und ich glaube, das wird jeder mitkriegen. Lustigerweise hat mir der Achim gerade vorhin eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt erzählen darf. Ich habe nicht gefragt. Aber er hat gesagt, wo er das mal gelesen hat. Er hat in Tübingen als Student gewohnt. Und auf einmal hat ein riesen Horn von der Deutschen Bahn ganz Tübingen erschallt. Und er dachte, hoppla, ist jetzt der Tag, ist jetzt der Zeitpunkt, wo die laute Posaune schallt. Und ist schon kurz zusammengezuckt. Aber nee, ich glaube, das ist nicht etwas, wo wir Angst haben müssen. Das ist nicht etwas, wo wir zusammenzucken müssen. Verpassen wir das jetzt, sondern das wird ein Freudetag. So ein Tag, ein Hoffnungstag. Ein Tag voller Erwartung. Und nicht ein Tag der Angst, sondern ein Tag der Freude. Aber wann ist das dann? Wann ist das, wenn Jesus wiederkommt? Und da sagt er selber, Matthäus 24, 36, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werde, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, also nicht mal er selber, nur der Vater weiß es. Niemand weiß es, niemand kann den Tag berechnen. Kannst du den Tag berechnen? Weißt du es? Ich weiß es nicht. Und so gern man das machen würde, so gern man sagen würde, ja, genau zu dem Zeitpunkt, das ist doch jetzt eindeutig, wir können es nicht berechnen. Und das zweite Kommen, der Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, das nenne ich einfach mal, dass wir es als Verständnis haben, das ist so die globale Endzeit, das ist so globale, jeder wird es checken, so, das kann man nicht verpassen. Das ist das Globale. Und ich glaube, im Gegensatz dazu gibt es noch so eine persönliche Endzeit. Also meine persönliche Endzeit ist irgendwann dann, wenn mein Herz aufhört zu schlagen. Wenn ich nimmer lebe, dann ist mein persönliches Ende der Zeit gekommen. Also ich habe die globale Endzeit, kommt irgendwann Jesus wieder und dann gibt es meine persönliche Endzeit. An irgendeinem Tag, an irgendeiner Stunde, an irgendeinem Zeitpunkt ist es so, da ist das Ende meiner Zeit da. Ist die Ende deiner Zeit da. Der Psalmschreiber, Psalm 31, Vers 16, schreibt, meine Zeit steht in deinen Händen. Wann dieser Zeitpunkt ist, ob das heute ist, ob das jetzt ist, ob das morgen ist, ob das erst in 50 oder in 80 Jahren ist, steht in Gottes Hände. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere Zeit nicht in unsere Hände steht. Es ist so gut zu wissen, dass wir es nicht in der Hand haben. Uns steht auch nicht in Coronas Hände, nicht in Kriegshände und nicht in Inflationshände, nicht in Energiekrisehände, sondern steht in Gottes Hände. Das ist ein Trost, oder? Steht in Gottes Hände. Und es ist gut, wir haben es gerade vorhin im Lied gesungen, in dem ich lebe mit der Perspektive der Ewigkeit. Es ist gut zu wissen, dass meine Tage endlich sind. Sich nicht ewig leben wert. Es ist gut, dass wir uns das immer wieder mal bewusst machen, zu sagen, es gibt so eine persönliche Endzeit. Es gibt so einen persönlichen Zeitpunkt, da ist bei mir mit meinem Leben zu Ende. Wenn ich sterbe, dann kommt meine Endzeit. Und klar, ich verstehe das, dass uns die Frage manchmal umtreibt, ja, wann kommt denn Jesus? Und dann macht es vielleicht Spaß zu spekulieren, macht Spaß, was kommt denn dann vorher? Und dann kann man sich theologisch da so ein bisschen profilieren, was man schon alles da weiß und sich angelesen hat. Ich weiß, dass das auch Spaß machen kann, aber ich glaube, wichtiger wie die Frage, wann kommt Jesus, ist die Frage, bin ich bereit? Bin ich ready für die Endzeit, für die eine oder die andere? Bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt, oder bin ich bereit, wenn meine Endzeit, meine persönliche Endzeit kommen ist? Bin ich versöhnt mit dem Vater? Bin ich versöhnt mit Gott? Lebe ich in Friede mit ihm? Habe ich mich, wie wir es gerade in der Offenbarung haben, habe ich mich umgedreht, weg von meinen Problemen, weg von meiner Sorge, weg von meinen Ängsten, hin zu Jesus? Und ich ermutige dich, wenn du den Schritt noch nicht getan hast, warum nicht heute? Warum nicht jetzt? Weil ich glaube, eins ist klar, es wird kommen. Entweder die persönliche Endzeit, deine persönliche Endzeit, oder vielleicht vorher, dass Jesus wiederkommt. Eins kommt, das ist sicher. Manchmal, und ich habe es gerade vorhin ganz kurz angeschnitten, gibt es Menschen, die sagen, genau an dem und dem Tag, da wird Jesus wiederkommen. Seid ihr Leute schon mal begegnet? Im Internet? Oder ich meine, da gibt es immer wieder, auch jetzt mit Corona, mit einer Krise, da schwemmt manche Sachen so hoch. Man merkt, das treibt Menschen um. Deshalb führt es uns zur nächsten Frage. Vor was warnt uns Jesus, wenn es um die Endzeit geht? Matthäus 24, da heißt es, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Es wird glasklar sein. Es wird glasklar sein. Hör nicht auf komische Theorien, sagt Jesus. Hör nicht auf Irrlehrer, hör nicht auf Menschen, die sagen, ich kann dir jetzt sagen, wann Jesus wiederkommt, weil wir haben es gerade vorhin gelesen, Jesus selber weiß es noch nicht mal. Ich glaube, es ist viel besser, wenn wir unsere Bibel in die Hand nehmen und selbst lesen und Gott selbst suchen. Wenn wir sie lesen, wenn wir sie studieren, wenn wir sie meditieren, wenn wir Gott fragen, was denkst denn du darüber? Heiliger Geist, zeig du mir die Wahrheit, sprich mit mir, dass ich verstehe, was sind die Zeichen der Zeiten, dass ich verstehe und nicht auf Menschen angewiesen sind, die mir vielleicht Angst machen oder die mir möglichst das aufschließen wollen, was in der Zukunft passieren wird und welche Zeiten mir da gerade stecken. Ich denke, wenn wir verstehen, wie zum Beispiel YouTube funktioniert, dann wirft es ein gutes Licht da rein. In Zeiten von Algorithmen ist es so, dass wenn ich mal ein Video angeguckt habe bei YouTube, weil mir das jemand durchgeschickt hat und ich mir das doch irgendwie fasziniert habe und es vielleicht eine halbe Stunde lang angeguckt habe, dann wird mir das an der Seite wieder vorgeschlagen. Dann wird YouTube sagen, das hat ihm gefallen. Und wenn der so ein Video anguckt, dann bleibt er länger auf meiner Plattform. Und wenn der länger auf meiner Plattform ist und mehr Videos anguckt, dann kann ich dem mehr Werbung zuspielen und dafür verdiene ich als YouTube Geld. So ist der Mechanismus. Das heißt, ich gucke die Videos an und irgendwann kommen immer nur noch mehr von den Videos und mehr von solchen ähnlichen Videos und mehr von den Menschen, die ähnlich denken wie ich. Und umso plumps, merkt man eigentlich, eigentlich müsste alle so denken wie ich. Ich kriege ja lauter so Videos vorgespielt. Ist gut, wenn man es reflektiert, zu sagen, wir leben in einer Welt voller Algorithmen. Und jedes technische System funktioniert so, wenn ihr guckt bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube, bei Twitter. Immer das, was ihr anguckt, immer das, was ihr liked, immer das, wo ihr interagiert, immer das, wo ihr Zeit mit verbringt, das wird euch hochgeschwemmt. Also ich glaube, es ist gut zu wissen, dass nicht das, was oben steht, das ist, was am meisten geguckt wird, sondern das, was oben steht, ist das, was du schon mal in der Art und in dem Umfang schon mal ein bisschen dich mit beschäftigt hast. Und so funktionieren die Mechanismen. Und so ist es so entscheidend, dass wir direkt mit Jesus in Kontakt sind und nicht anhand von YouTube denken, okay, so denken alle, so muss es dann letztlich sein. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns in die Bibel gucken und ehrlich mit Christen darüber austauschen. Sagen, was denkst du eigentlich darüber? Schicke ich mal ein Video weiter, was denkst denn du darüber? Glaubst du, das ist so? Kannst du das nachvollziehen? Siehst du das auch in der Bibel? Was denkst denn du darüber? Und wenn man dir zweifelt, wenn ihr sagt, damit kämpfe ich, ist es gut auszutauschen, anstatt es selber nur für euch zu behalten und selber nur in euch, mit euch auszumachen. Jesus sagt, es ist noch nicht so weit. Selbst wenn ihr Krieg, wenn ihr Schrecke seht, euer Herz erschrecke nicht. Es ist nicht das Ende. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und ich bin ehrlich gesagt so froh, dass nicht irgendwas anderes mein Leben in der Hand hat, sondern dass Gott die Welt und Gott mich in der Hand hat. Amen. Naja, Benni hat es gestern gesagt, oder? Er ist so gut, dass nicht ich in der Hand haben muss, sondern dass Gott schon die Dinge tut, während ich gar nicht merke, dass er tut. Aber was können wir tun, das ist vielleicht die nächste Frage, was können wir tun, während wir auf die Endzeit warten? Egal, ob auf unsere persönliche oder auf die globale. Ist es dran, in Endzeitpassivität zu verfallen? Ist es dran, Angst zu haben? Oder ist es unsere Aufgabe, mitzuschimpfen über die Regierung? Und sage, ja, wenn die auf dem Rathaus da mal das richtig machen täte, oder wenn die da in Berlin das mal richtig machen täte, und dann sagt man, so, der sechs Mal, jawohl. Ist es dran, so zu sein? Weiß ich nicht, würde sagen, nein. Und unsere Ellenbogen auszufahren. Sagen wir, nur ich muss jetzt mal gucken, dass ich mich richtig vorbereite auf alles. Hauptsache, ich komme vorwärts und Hauptsache, mir und meiner Familie geht's gut. Weiß nicht. Was sagt die Bibel? Was soll man in der Zeit machen? Was ist dran? Titus 2, 11 bis 12. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die alle Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Verantwortungsbewusst handeln. Abwende von dem Zuwende zu Jesus. Verantwortungsvoll handeln und nach Gottes Wille richte und lebe. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Und ich weiß, dass viele von euch, die ihr heute hier sitzt, viele von euch, die leben so. Das ist denn ihr Herzenswunsch. Sag, ja, ich will diesem Gott Ehre machen in meinem Leben. Ich will, dass es das ansteckt. Ich will nicht so ein Schimpfer und ein Nörgler sein. Und ich will nicht einer sein, der passiv ist und meine Zeit einfach nur verdödelt, sondern ich will wirklich aktiv Gott die Ehre geben. Und ich finde, das ist so was Schönes. Das ist so was, wenn man wieder, immer wieder erlebt, mit euch im Gespräch zu sein. Jeder macht es auf seine Art, auf seine Weise, an seiner Orte. Und es ist extrem schön, extrem, wo ich immer wieder mal merke, das ist was, das kann man gar nicht greifen, weil es so vielseitig ist und ihr auf so vielseitige Art und Weise das probiert, Gott da die Ehre zu machen, weise zu leben. Eine Chance habt ihr durch das Seminar, was der Andreas gerade vorhin vorgestellt hat, zu sagen, okay, lass mich mal wieder Schule, ich will mal wieder gucken, wie kann ich das gut weitergeben. Vielleicht gibt es eine neue Idee, vielleicht gibt es eine neue Inspiration, vielleicht werde ich dadurch selber ermutigt, wenn mir jemand anders erzählt, wie macht er das. Ich ermutige euch da zu dem Seminar zu gehen in 2 Wochen. Wir haben jetzt nicht so gedacht, wir machen 10 Stühle im Kreis und dann ist das so ein Mini-Seminar. Eigentlich war es schon der Wunsch, man sage, es wäre cool, wenn wir als gesamte Kirche, als gesamte Gemeinde so unterwegs sind. Wenn unser Herzensanliegen nicht ist, wir sind eine Kirche, die halt Mission macht, das ist auch so on top, sondern wir sind missionarische Kirche. Wir sind eine Evangelium verbreitende, lebensspendende, glaubenteilende Kirche. Und es ist gut, wenn du Handwerkszeug immer wieder dazu nimmst und du immer wieder mal sagst, okay, da lasse ich mich inspirieren, da tausche ich mich mit anderen aus. Und das ist auf jeden Fall so eine Möglichkeit, so eine Chance, die du da hast. Weil Gott will, und das heißt, sagt er da in dem Vers auch, weil Gott will, dass jeder es hört, dass jeder es mitkriegt, dass jeder es weiß und jeder sich entscheiden kann, ob er sich umdrehen will zu diesem Jesus oder eben nicht. Das ist unser Auftrag, es rauszuhauen, es rauszutragen. Die Botschaft auf so vielfältige Art und Weise rauszutragen. Menschen der Hoffnung zu sein und nicht Menschen der Nörgler und Mitschimpfer dann zu sein. Das war jetzt mein kleiner Appell. Ihr wisst, was ich meine. Letzte Frage. Was erwartet uns am Ende? Was erwartet uns am Ende? Da wollen wir nochmal in die Offenbarung gucken. Das allerletzte Kapitel, Offenbarung 22, wird beschrieben von der neuen Welt, von der neuen Schöpfung. Und das heißt in Offenbarung 22, Vers 13 und 14, Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen und die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Ich lese es euch nochmal. Ich bin das A und das O. Ihr habt es vorne auch. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Gerne, es ist so schön, dieses Bild. Ich bin der Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Andi hat es zum Eingang gesagt. Ich bin der Jesus als Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe mich umgedreht, meine Kleider frisch gewaschen. Und welchen Ausblick habe ich, dass die Türe offen stehen? Dass die Türe so weit offen stehen, dass wir da reinpassen. Dass unsere Kirche reinpasst und eine andere Kirche auch noch reinpasst. Und Christ auf der ganzen Welt da reinpassen. Wenn wir sagen, ja, wir sind mit diesem Jesus unterwegs. Er hat uns von diesem Schmutz gereinigt. Es ist für mich so eine phänomenale Aussicht. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du mit der Aussicht in die neue Woche reingehen kannst. Dass du sagst, genau, das Tor steht offen. Das Scheunentor, stell dir mal so ein riesiges Scheunentor vor, wo es richtig viel Kraft braucht, das so wegzuschieben. In 2 Seiten sogar. Und das Tor steht offen. Das Tor zu der neuen Stadt steht offen. Und weil du mit dem Vater versöhnt bist, brauchst du keine Angst haben. Es ist egal, was passiert. Du bist Hoffnungsträger. Mit dem Bild will ich euch in nächste Woche einfach mitgeben. Erschreckt nicht. nicht in der Zukunft. Die Tore des Himmelreichs, die stehen offen. Und Jesus ist der Sieger. Das ist der Tenor der ganzen Offenbarung. Ich hoffe, dass du das mitnehmen kannst. In deine Troubles, in deine Krise, in dem, wo du die Zeitung liest, nächste Woche. Und du sagst, okay, ja, die hohe Stimme kommt vielleicht dann auch im Laufe der Woche wieder. Oder 100 Zeitungen. Aber wenn du dann nach dem, was der Redakteur geschrieben hat, noch drunter schreiben kannst, Punkt. Und Jesus ist am Schluss der Sieger. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dafür, dass du der Sieger bist. Ich danke dafür, dass wir nicht hoffnungslos und passiv und trübsalsmäßig in die Zukunft blicken müssen, egal was kommt, egal welche Krise und egal was uns da beschäftigt, sondern wir wissen, durch dich und mit dir, du wirst am Ende stehen und du bist der Sieger. Du bist das Lamm, das am Schluss alle klar wird und uns klar wird, du hast die Dinge und hast die Fäden der Welt in der Hand. Es ist so gut, es zu wissen. Es ist so gut, sich das klar zu machen. Und danke dafür, dass wir es nicht in der Hand haben müssen. Dass wir nicht, wenn wir fertig sind, dass dann nicht fertig ist, sondern dass dann erst anfängt, dass du wirkst. Dass du dann wirklich präsent bist und da bist. Und darauf wollen wir vertrauen. Ich bete, dass in allem, was uns nächste Woche erwartet, in allem, was uns beschäftigt, dass wir das immer wieder uns daran erinnern. Und Jesus, du bist der Sieger. Du hast versprochen in deiner Bibel. Wir haben das schon erlebt in der Vergangenheit. Und wir möchten es auch wieder diese Woche neu erleben. Danke, Jesus, dass du gut bist und dass du ein Gott bist, der uns lieb hat. Durch und durch. Amen.